Willkommen, Jungs, Männer, Mädels und werte Damen.
Bei der Schwulenwelle.
Willkommen bei unserer ersten Sendung des Jahres 2013.
Willkommen bei Basti,
Hartmut,
Sebastian
und Dieter.
Wir werden heute Abend eure Begleiter durch diese Sendung auf den Reichweiten von Radio Dreieckland sein.
Ihr könnt uns hören über 102,3 MHz in und um Freiburg.
Oder in eurem Kabelnetz in der Regio.
Oder über den Internetstream, über unsere Website schwulewelle.de.
Und da gibt es auch die Möglichkeit, aktiv zu werden, mit uns in Kontakt zu treten und uns anzuquatschen.
Uns eure Wünsche fürs neue Jahr mitzuteilen.
Du, ja, genau dich meine ich. Geh einfach auf den Chat, gib dir einen Kosenamen und los geht's. Ist ganz einfach und tut garantiert nicht weh, sondern macht Spaß im Chat bei uns.
Die Cornelia ist schon drin, also einfach schwulewelle.de ansurfen, oben im Menü auf Chat klicken, Nickname eintragen und ja, dann kann man gleich losschreiben.
Wir freuen uns auf dich.
In unserer Jahresrückblicksendung beschäftigen wir uns mit Themen und Ereignissen, die uns Schwule im letzten Jahr bewegt haben. Politisch, kulturell, aber auch persönlich hier in der Redaktion.
Wir haben die lustigsten Versprecher und aberwitzigsten Outtakes des Jahres für euch zusammengestellt. Und wie ihr hört, wir senden heute aus dem Krankenbett von RDL.
Oh mein Gott, wir sind alle ein wenig angeschlagen, aber nichtsdestotrotz hauen wir hier voll rein. Die größten Hits gibt's gratis als Sahnehäubchen obendrauf.
Und als Kirsche on top of the top noch zwei exklusive Studiogäste.
Und den Alex, der uns vom ESC des letzten Jahres berichten wird. Hallo Alex.
Hallo.
Und wir haben auch noch einen zweiten Gast, nämlich Rubino Zepf von der Kampagne Stopp Homophobie, der uns heute noch einiges über seine Kampagne, die stattgefunden hat und immer noch stattfindet, erzählen wird. Guten Abend, Rubino.
Hallo Sebastian.
Ihr könnt euch natürlich im Chat auch an Rubino oder Alex wenden, wenn ihr Fragen habt oder etwas loswerden wollt. Wir möchten hier gleich mal mit etwas Musik anfangen und zwar passend zum Neujahrsbeginn. Happy New Year von ABBA, allerdings nicht in der sattsam bekannten englischen Version, sondern in der etwas weniger bekannten, aber vielleicht umso romantischeren spanischen. Hier kommt Felicidad.
Hier ist das Greta-Gelände in Freiburg, hier ist die Schwule Welle und heute ist unser Team vollständig. Wie schön, wir haben zu meiner Linken den Basti sitzen im Studio und zu meiner Rechten den eben aus dem Zug gesprungenen und rechtzeitig ins Studio geeilten Sebastian, ganz rechts außen den Dieter und meine Wenigkeit den Hartmut. Letztes Jahr um die Zeit war das Team jedoch deutlich kleiner, nicht wahr Sebastian?
Ja, das war wirklich so, denn dieses Viererteam gibt es ja erst seit kurzem, seit dem Sommer. Und wie es in der ersten Hälfte des Jahres 2012 aussah, davon kann uns Dieter berichten.
Berichten oder beichten, das ist hier die Frage. Vor dem Sommer, bevor hier das neue Licht im Studio aufging, ja, da war es eine dunkle, dunkle Zeit, eine dunkle Ära, möchte ich fast sagen, hier bei der Schwulenwelle. Da war ich nämlich ganze Weile ganz alleine.
Wie lange warst du denn alleine, Dieter?
Oh, Monate. Ich möchte es wirklich nicht mehr wissen, wie lange das war. Ich hatte zwar zwischendurch immer mal wieder einen kleinen Lichtblick. Unser lieber Kollege Sepp, auch Sebastian, der uns ja die Website designt hat, der hat auch mal moderiert. Aber der hatte dann leider so wenig Zeit, dass es dann dazu nicht mehr gereicht hat. Und dann gab es eben noch den Alex und den Markus, die auch mal zwischendurch ab und zu mal eine Sendung gemacht haben. Aber das hat nicht lange gehalten.
Die sind also immer wieder eingesprungen, aber hauptsächlich warst du im Studio und hast die Schwule Welle am Leben erhalten. Und dann kamen ja auf einmal drei weitere dazu.
Wie? Ja, so ganz auf einmal war das gar nicht.
Wie kam das?
Also das weiß ich jetzt noch, als ob es gestern gewesen wäre. Eigentlich war es am 26.04. des Jahres 2012. Da fing es sozusagen als kleiner, langer Schatten an. Da kam nämlich ein gewisser Sebastian, der links neben mir sitzt, und Hartmut, der zwei links neben mir sitzt, zu ihrer Studioluft-Schnupperpremiere als Vertreter der Schwulen Filmwoche bei den Rainbow Stars. Bei den Kollegen von den Rainbow Stars ins Studio und haben da zum ersten Mal eben hier das Ding von innen gesehen.
Und uns hat es so gut gefallen, dass wir dann mit dir Kontakt aufgenommen hatten, beziehungsweise du mit uns, und gesagt hast, lass uns doch noch eine Nachlese machen zur Schwulen Filmwoche, in der Hartmut und ich ja engagiert sind. Und dann konnte Hartmut an dem Termin nicht, aber ich war da.
Genau, das war dann Ende Mai. nach der Filmwoche, da warst du, Sebastian, nochmal hier bei mir dann im Studio bei der Schwulen Welle und hast dich also in die Höhle des astrologischen Löwen gewagt zu einer Nachbesprechung. Und dabei hast du dann wohl ein bisschen Blut geleckt.
Das durchaus. Oder interessante Töne gehört und auch mich selber mal im Radio gehört und ein bisschen die Angst vor meiner eigenen Stimme verloren. Und auf dein Angebot, komm doch mal wieder vorbei, bin ich dann auch gerne eingegangen und habe das dann auch gleich Hartmut erzählt. Und Sebastian, Basti und schwupps waren wir auf einmal zu viert.
Aber schwupps ins Loch gefallen.
Mitgegangen, mitgefangen. Naja, ja, ganz schnell ging es nicht. Ganz schnell ging es nicht. Es hat also noch gedauert bis ungefähr Mitte Juni, nee Quatsch, Juli war das. Da war dann unsere gemeinsame erste Sendung, Sebastian, mit dem Thema Himbeerjoghurt.
Genau, das Buch von Jan Ranft, Schwule Kurzgeschichten, sehr interessant. Jan Ranft hat ja lange auch einen Podcast gemacht, den er jetzt in den nächsten Wochen einstellen wird. Sehr schade, aber er ist unter die Buchautoren gegangen und darüber haben wir berichtet. Es war ein langes Telefoninterview mit ihm in der Sendung.
Ja, genau. Und ja, dann Mitte August kamen dann eben Hartmut und Basti erstmal als Praktikantensklaven in die Schwule Welle, wurden dann aber ganz schnell von ihren Ketten befreit. Und damals, das war so schön, damals hatten wir zum ersten Mal eigentlich auch richtige Sänger im Studio. Wie hat sich das damals noch angehört?
102,3.
Ja, genau. Die Schwule Welle bei Radio Dreieckland auf
102,3.
Sie haben es immer noch drauf. Das ist doch schön zu wissen.
Schön, wenn das von der Ausbildung hängen bleibt.
Ja, da freuen wir uns doch, nicht? Das hat doch super geklappt damals. Und dann gab es noch ein paar Sachen, die dann sich als große Veränderungen abgezeichnet haben.
Wir haben ja so viele Veränderungen in jeder Hinsicht. Wir sind auf einmal präsent auf Facebook, auf Gay Romeo. Wir haben eine neue Website. Aber es gab ja auch einige neue Formate, Sendungsformate, die eingeführt wurden. Mhm. Was hatten wir denn da?
Da hat zum Beispiel die Reihe Tuvas ihre Premiere gefeiert. Und die erste Folge dieser schönen Sendereihe war übrigens die mit Robino Zepf, der heute auch wieder im Studio ist. Ja. Die Stopp-Homophobie-Sendung war das aus der Tuvas-Reihe, die du, Sebastian, ja ins Leben gerufen hast.
Und die Gott sei Dank auch immer noch lebt und ich hoffe, dass auch noch weiterhin tut. In der Tuva-Sendung, das sei nochmal gesagt, stellen wir Menschen und Institutionen vor, die sich für Homosexuelle und deren Belange einsetzen. Und in unserer ersten, in unserer Premieren-Sendung damals war, wie du schon gesagt hast, Dieter Rubino Zepf zu Gast, der heute auch zu Gast ist. Wir hören ihn nachher dann nochmal. Und wir haben ihn und seine Aktion Stopp Homophobie vorgestellt, die sich, wie schon der Name sagt, gegen Homophobie einsetzt und damit natürlich absolut bestens geeignet für die erste Tuva-Sendung war.
Was hat dich eigentlich zu dieser Reihe bewegt? Wie kamst du eigentlich auf die Idee?
Ich glaube, diese Idee ist entstanden, indem wir das erste Mal unterwegs waren, Dieter. Ich glaube, unsere erste Redaktionskonferenz, die wir beide gemacht haben, die war in einer Strause, was natürlich alles geschäftlich ist. Und da ist die Idee gekommen, dass man könnte doch Menschen vorstellen, die sich eben für andere Homosexuelle einsetzen. Es gibt verschiedene Radiosendungen, die haben auch diverse Formate. Ich glaube, auf SWR1 zum Beispiel, da gibt es eine Leute-Sendung, die auch dementsprechend Professoren oder sonst etwas vorstellt. Und wenn wir natürlich einen schwulen Professor haben, dann würden wir ihn hier auch vorstellen. Aber hier stellen wir nicht nur Professoren vor, sondern eben auch Nicht-Professoren. Und es war einfach sehr, sehr wichtig für mich, diese Leute auch vorzustellen, ihnen eine Stimme zu verleihen, denn oft sind das die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten. Man bekommt gar nicht so viel von ihnen mit, zum Beispiel, also wie gesagt, Rubino mit der Aktion Stopp Homophobie, da steht erstmal die Aktion, dieses Projekt im Vordergrund. Oder wir hatten ja vor kurzem auch Schwules Dance vorgestellt, beziehungsweise die Rosa Hilfe. Da kennen wir dann eben die Party Schwules Dance, aber wir wissen nicht, wer steckt denn dahinter. Also Dinge, die sind sicher sehr interessant und diese Menschen haben mir auch was mitzuteilen. Und bei uns besteht immer die Möglichkeit, im Radio auch mit diesen Menschen in Kontakt zu treten. Das heißt, unsere Zuhörer dürfen jederzeit hier anrufen. Das dürft ihr auch jetzt machen, wenn ihr wollt.
Schreiben,
chatten, Facebook, Gay Romeo, was ihr immer wollt. Studio@schwulewelle.de sind wir auch zu erreichen. Und Telefon aus, Sebastian, welche Nummer?
0761 31028.
Sebastian ist nämlich der Einzige, der sie auswendig kann.
Ja, der Basti ist auch derjenige, der am nächsten am Telefon sitzt. Also den werdet ihr wahrscheinlich auch dran haben. Auch, ja.
Also wenn ihr anrufen wollt oder mit uns in Kontakt treten wollt, dann tut das. Aber jetzt
bitte nur während Musik läuft, sonst haben wir ein echt massives Problem. Was hatten wir denn sonst noch für vor Ort Tuba-Sendungen?
Zu vor Ort kommen wir nachher, ja. Denn das ist ja dein Steckenpferd, Dieter. Aber wir haben ja mit Stopp Homophobie begonnen und das hat super geklappt. Dann hatten wir auch schwule Fußballer aus Karlsruhe vorgestellt von Uferlos e.V., das ist ein schwul-lesbischer Sportverein. War sehr interessant. Da hatte ich ein bisschen die Panik, dass die nicht pünktlich ankommen, weil die über die Autobahn gefahren sind und die A5 ist ja doch ein bisschen unberechenbar. Aber
hat doch alles geklappt.
Hat alles wunderbar geklappt. War übrigens auch das erste Mal, dass wir mit mehreren Gästen im Sprechraum waren.
Geplant war das eigentlich schon in der Sendung davor, aber da ging das aus technischen Gründen nicht. Da war das Mikrofon kaputt auf gut Deutsch.
Und dazu muss man sagen, das wissen unsere Zuhörer vielleicht nicht. Wir senden hier jetzt gerade aus einem kleineren Sendestudio. Es gibt aber auch ein größeres Studio, zumindest einen größeren Raum, in dem man mehr Menschen unterbringen kann und dort dann mit denen eine Gesprächsrunde führen kann. Und das war das erste Mal in diesem Raum. Also
in der großen Runde.
Genau. Ich weiß gar nicht, wie war denn das? Ich glaube, Dieter, du warst in der Technik und wir waren dann ein Studio weiter in der großen Runde.
Nur getrennt durch eine dünne Glasscheibe. Panzerglasscheibe.
Aber es hat alles wunderbar geklappt. Was hatten wir noch? Wir hatten dann Queer Cinema, eine Tuba-Sendung zu Queer Cinema. Da waren die Lesbenfilmtage bei uns, da waren die Kollegen von der Schwulen Filmwoche da, da war Björn Haschke vom Cinemax da, der ja auch mit Rubino Zeff zusammenarbeitet bei der Aktion Stopp Homophobie. Und es war auch von Kino Kandelhof, Friedrichsbau und Harmonie und Apollo war Ludwig Ammann da. Und wir haben uns gefragt, wo soll denn das schwule Kino hingehen und das lesbische und was gibt es hier in Freiburg, was es nicht in anderen Städten gibt und wo können wir weiterarbeiten. Mhm. Das war sehr interessant. Wir hatten dann ganz, ganz wichtig auch eine Sendung, in der wir die Alumni der Schwulen Welle vorgestellt haben. Das war äußerst interessant, weil wir waren, ich weiß gar nicht, ich glaube 8 Leute, also wir waren extrem viele Leute im Sprechraum, dann auch in der Technik. Und wir haben ja nur mit Profis geredet. Diese Gesprächsrunde haben wir beide gemacht, Dieter.
Ja.
Und zwar mit Leuten, die vor uns schon Radio in der Schwulenwelle gemacht haben. Alle Profis, die alle genau wissen, auf was man achten muss. Man darf sich keinen Fehler erlauben, dachten wir, aber die waren ja ganz locker. Und bei denen du auch angelernt hast.
Ja, da waren auch durchaus Leute dabei, die damals schon in der Sendung waren, als ich angefangen habe. Und aber auch schon auch Leute dabei, die ich noch nicht mal kannte, also die schon so lange davor waren. Und ja, also es war eine sehr interessante, lustige Sendung auch.
Und
ja.
Wenn wir nochmal zu der Queer Cinema Sendung zurückspringen, übrigens, diese könnt ihr auch alle, also ihr, liebe Hörer, könnt ihr auch alle im Internet nochmal nachhören auf unserem Podcast unter www.schwulewelle.de. Alle Sendungen sind noch nachzuhören. Wenn wir nochmal auf die Queer Cinema Sendung zurückkommen. Da war es auch interessant, dass wir wahrscheinlich das erste Mal im Radio die Kinokonkurrenten in Freiburg an einen Tisch zusammengebracht haben. Also Cinemax und die Vertreter der anderen Kinos. Dann hatten wir auch eine Tuva-Sendung zu Rosa Hilfe, wie ich vorher schon angesprochen habe. Da haben wir die Rosa Hilfe vorgestellt und deren Untergruppen. Wir haben die Beratung ein bisschen vorgestellt. Schwules Dance, was ja eine Partyreihe der Rosa Hilfe ist. Also es ist doch ganz reichhaltig gewesen, was wir gemacht haben.
Sehr abwechslungsreich auch, ne?
Und teilweise auch aufreibend. Also der Stress, der dann hinter den Kulissen entsteht.
Welches war denn die aufreibendste Sendung für dich?
Die erste Sendung war sicher die angespannteste, also die mit Rubino Zepf. Aber die wirklich aufreibendste war für mich die mit den Alumni der Schwulen Welle. Weil da waren wir so viele, waren so viele Profis auch dabei und man wollte alles richtig machen.
Wir haben auch dickes Lob gekriegt von den Kollegen.
Das haben wir, Gott sei Dank. Vielen Dank an alle, die uns jetzt hören, alle Alumni. Und es hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht und war auch für uns sehr lehrreich. Wie jetzt weitergehen wird.
Das werden wir mal sehen. Ne? Was hast du denn schon noch auf der Pfanne? Jetzt ist ja für den Januar, für diesen Monat ist ja schon wieder die nächste Sendung geplant.
Genau, nächste Woche kommen Vertreter des Schwules Bierreferats der Uni Freiburg. Die feiern dieses Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Das ist auch schon mal eine ordentliche Leistung. Und wir werden darüber reden, was ist das Schwules Bierreferat und wer steht dahinter. Als Vertreter kommen die beiden Sprecher Liam und Wolfgang und da sind wir auch schon sehr gespannt, was wir dann nächste Woche alles erfahren werden. Außerdem haben wir im Februar einen schwulen Historiker hier, der sich sehr viel mit dem Dritten Reich und der homosexuellen Verfolgung auseinandergesetzt hat. Also das wird eine ganz, ganz spannende Sendung, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben auch noch Vertreter der Gruppe Eltern homosexueller Kinder aus Freiburg bei uns in der Sendung, und zwar im März. Es werden dann auch noch die Rose Kids kommen. Ach, es werden noch so viele kommen. Also es lohnt sich immer, immer zuzuhören.
Ja, da kann man auch mal auf der Website gucken, was dann so in den nächsten Wochen ansteht.
Aber wir haben ja gerade auch noch ein anderes Format angesprochen, das mit dem neuen Team der Schwulenwelle gestartet ist, nämlich die Vor-Ort-Reports. Und dafür hast du dich, Dieter, verantwortlich gezeichnet und tust das auch immer noch. Was haben wir denn da alles hören dürfen im letzten Jahr?
Ja, angefangen hat das eigentlich mit einem gar nicht als Vor-Ort-Report geplanten Beitrag, nämlich einer Kurzfassung über den Besuch von euch, von Hartmut und von Sebastian noch mit ein paar anderen Leutchen auf dem schwulen Sommercamp des DGB am Bodensee. Da hattet ihr ein Aufzeichnungsgerät mitgenommen und hattet einfach Material mitgebracht, woraus dann halt ein Bericht geformt wurde, den wir dann also als kleinen Vor-Ort-Report im Vorfeld schon mal gesendet haben. Später dann gab es nochmal eine richtige Sondersendung dazu, und in der ersten Sendung war halt auch gleichzeitig noch ein Live-Telefoninterview mit den beiden Bastis auf Mallorca drin, und ich hatte eine Goethe-Lesung besucht. Also das war zufällig eine Sendung, in der dreimal von irgendwelchen Ereignissen berichtet wurde, entweder direkt vor Ort oder tatsächlich halt dort O-Töne aufgeschnappt und dann verwurstet. Das war quasi sozusagen die inoffizielle Geburtsstunde der Vor-Ort-Reports. Der erste richtige Vor-Ort-Report, der dann als solcher tituliert wurde, das war dann unser Besuch im Gay-Club Tabu in Offenburg, bei dem wir dann halt wirklich die Premiere gefeiert haben, indem wir dort mit unseren neuen T-Shirts und dem ganzen Tamtam mit Flyern und allem drum und dran aufgelaufen sind. Und Visitenkarten, genau. Ja. Und haben dort dann eben Leute interviewt und die Stimmung eingefangen. Und das ist eigentlich auch so das Prinzip des Vor-Ort-Reports, dass wir halt eben auf eine Veranstaltung gehen und dort aufschnappen, was uns nicht rechtzeitig entkommt, um den Hörern halt das einfach etwas nahe zu bringen. Das Spielchen haben wir auch getrieben, zum Beispiel bei dem Gay Delight auf dem Cannstatter Wasen.
Ganz interessant, wir sind seit diesem Jahr, also seit Anfang 2013, auch offiziell Medienpartner der Gay Delight Party im Festset zum Wasenwirt auf dem Cannstatter Wasen oder auch Stuttgarter Frühlingsfest.
Was bedeuten wird, dass wir von dort wieder einen Vor-Ort-Report machen werden.
Von uns für euch.
Natürlich.
Ich freue mich.
Wie denn sonst? Korrespondenten hatten wir auch übrigens weltweit verschickt, zum Beispiel nach Tel Aviv gab es auch Israel in Tel Aviv, genau, da wurde uns auch dann berichtet. Wir hatten dann nochmal eine große Special-Sendung über das Sommercamp, also ich denke, das war auch eine ganz großartige Sache am Bodensee, und natürlich nicht zu vergessen Schwules Dance Waldsee, der Vorortreport dort, der war auch richtig lustig und spannend und vielseitig, und da werden wir nachher auch noch ein bisschen was davon hören bei den Outtakes.
Na, da freuen wir uns ja schon drauf. Was steht denn noch so auf dem Plan für die Vor-Ort-Reports? Gibt es da schon irgendwelche Pläne? Gibt es da irgendetwas, zu dem du greifen willst?
Ja, ich greife gerne vor auf den 26.01. Da greifen wir nämlich bei der Pink Party an. Da werden wir vor Ort sein und reportieren. Allerdings dann nicht so ganz kurzfristig senden. Das wird dann ein bisschen länger dauern, bis es dann on air geht. Aber wir werden jedenfalls dort sein.
Also wer auf die schwul-lesbische Studentenparty gehen will, und da dürfen auch Nicht-Studenten hin, in der Mensa Rempartstraße am Samstag, 26.01., der wird uns dort antreffen, und ihr dürft uns auch ansprechen, dann kommt ihr aber ins Radio.
Das ist dann der verdiente Lohn. Ein Interview mit uns wird immer wieder gerne gehört.
So viel zu Vor-Ort-Reports, aber es gab auch noch andere Highlights in diesem Jahr. Und Basti, ich glaube, da ist dir noch eines ganz gut in Erinnerung geblieben. Wir hatten ja schwule Väter, beziehungsweise einen schwulen Vater und einen angehenden oder einen fast schwulen Vater bei uns in der Sendung.
Ja, das stimmt. Also wir hatten natürlich die Sendung mit den schwulen Vätern und einem angehenden schwulen Vater. Das war in diesem Fall dann eben der Hartmut.
Beziehungsweise ein fast gewordener.
Ein Verhinderter.
Genau. Ja, und wir hatten natürlich unseren Studiogast, einen Kinderarzt aus Freiburg bei uns. Und der hat uns so berichtet, der hat nämlich auch zwei Kinder. Lebt mit seinem Partner zusammen, und dann gibt es noch so zwei andere Frauen, die man natürlich dafür braucht, die Mädels, hatte sie genannt. Und das war eine sehr interessante Geschichte, wie denn sowas denn funktionieren kann, so eine Regenbogenfamilie, wie man das dann auch nennt.
Also wir hatten eine Regenbogenfamilie, wurde dort vorgestellt mit zwei Vätern und zwei
Frauen.
Zwei Mütter, kann man ja in dem Sinne sagen, ne? Das war ein lesbisches Pärchen und ein schwules Pärchen,
genau.
Und die beiden haben Kinder zusammenbekommen.
Zwei.
Ja, das, also ich habe die Sendung selber im Radio gehört. Ich war total begeistert, mit was für einer Normalität auch darüber berichtet wurde. Und ich denke, das war für dich auch sehr, sehr lehrreich, oder?
Lehrreich durchaus, ja. Also ich interessiere mich natürlich logischerweise auch dafür. Und es war sehr interessant. Man hat auch sehr viele gute, positive Rückmeldungen bekommen. Auch von Kolleginnen und Kollegen vom Radio haben wir viele gehört. Und auch Leute, die uns auf Partys angesprochen haben. Ey, ihr habt doch die Sendung gemacht, war voll cool. Und was auch sehr toll ist, oder was ein bisschen schmeichelhaft ist, sage ich jetzt mal, ist, dass eben dieses Interview so ein bisschen dem SWR geholfen hat bei der Reportage, die über die Familie gedreht haben. Zumindest war es eben so ein...
Das SWR-Fernsehen hat eine Reportage über diesen Vater und die Kinder
Familie, genau
gemacht. Und da haben sie auch ein bisschen unsere Sendung als Grundlage dafür genommen. Das ist natürlich sehr, sehr schmeichelhaft.
Und wir helfen unseren Kollegen ja gerne.
Wir helfen natürlich gerne, wo es geht. Also wenn man uns fragt. Aber das ist auch ganz wichtig. Wir wollen ja auch Themen bringen in unseren Sendungen, die für unsere Zuhörer wichtig sind. Und deswegen nochmal an euch, gebt uns Rückmeldung, was für Sendungen ihr hören wollt. Nur daran können wir uns dann orientieren. Und wir nehmen sehr, sehr gerne euer Feedback auf und arbeiten damit. Wir hatten aber noch ein anderes Highlight, das war nämlich die erste Musical-Sendung, die unter der Regie von Hartmut entstanden ist. Und das war auch so eine Art Vor-Ort-Report aus London. Was war denn da los, Hartmut?
Ja, wir waren vor also Recherchenzwecken in London gewesen, ein ganzes Wochenende. Haben uns ein Musical angeguckt, zumindest drei von unserem Team hier. Ja, und ich konnte meine Leidenschaft, Musicals gern zu hören, auch etwas frönen und es verbinden mit unserer Sendung hier. Also wir haben natürlich vor allem Musicals ausgesucht, die eine schwule Handlung haben oder einen schwulen Hintergrund haben, schwule Darsteller haben und haben uns ein bisschen mit der Geschichte der einzelnen Musical beschäftigt und eben dann die entsprechenden Lieder auch gehört. Und ich glaube, wir haben auch ein paar Insider-Stücke da auf jeden Fall laufen gehabt.
Und es gab Rückmeldungen, die ganz, ganz begeistert waren. Leute sind da total auf den Geschmack gekommen für Musical-Musik oder auch der Thematik der einzelnen Musicals näher gekommen. Ich glaube, da hast du für höhere Umsätze gesorgt in London oder wo auch immer man ins Musical gehen kann.
Es wird noch eine Fortsetzung geben, jetzt dann im Frühjahr.
Und da freue ich mich schon sehr drauf. Im Frühjahr, weißt du schon genau wann?
Ich habe es gerade nicht im Kopf.
Wir werden es nachreichen.
Aber wir werden es berichten.
Was wir aber jetzt hören werden, ist Musik. Denn heute wollen wir ja keine Dauerredesendung machen, wie es uns einmal nahegelegt wurde. Dieter, was hören wir?
Wir hören jetzt einen der ganz großen Hits des letzten Jahres, Michel Teló mit I Say Eutepego. Das ist brasilianisches Portugiesisch für den Fall, dass man es mal mitsingen möchte. Einfach mal versuchen.
Hier ist die Schwule Welle live vom Kreta-Gelände aus Freiburg. Willkommen zurück. Gerade sprachen wir von den Ereignissen bei der Schwulen Welle im vergangenen Jahr. Jetzt wollen wir auch weiter noch ein wenig zurückblicken. Aber wir blicken später auch ein wenig voraus. Und damit wir nicht durcheinander kommen, haben wir auch noch zwei Studiogäste hier, nämlich den Alex und den Robino.
Aber selbstredend wollen wir uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen, sondern auch schauen, was sich 2012 sonst noch so in der schwulen und lesbischen Welt getan hat.
Zum Beispiel, was geschah in der hohen Politik? Dieter weiß da mehr.
Die Kollegen von queer.de waren so freundlich, eine kleine Zusammenstellung für uns zu machen. Die Tops und Flops der deutschen Politik. Das Jahr ist vorbei und wir kreieren hier mal die Personen des Jahres. Das sind nämlich die wilden 13 der CDU. Und es gibt sie also doch. Unionspolitiker, die Schwul und Lesben als gleichwertigen Teil der Gesellschaft ansehen. Im August haben sich 13 Abgeordnete der CDU in einer gemeinsamen Erklärung für die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Steuerrecht ausgesprochen. Dem schloss sich wenige Tage später auch noch Familienministerin Christina Schröder an. Das ist neu. Schade, dass die Parteibasis immer noch daran festhält, dass die Gleichbehandlung von gleichgeschlechtlichen Paaren den Fortbestand der Menschheit gefährde, so der CDU-Delegierte Steffen Flath. Und Schwule und Lesben daher weiter diskriminiert werden müssten, wie es im Dezember auf dem Parteitag in Hannover beschlossen wurde. Immerhin haben jetzt einige CDUler zu den Positionen von SPD, Grünen, FDP und Linken aufgeschlossen. Schade, dass der Rest der Partei das letzte Jahrhundert noch nicht verlassen hat.
Es gibt aber auch den Homo-Aktivisten des Jahres 2012, nämlich das Bundesverfassungsgericht. Zweimal hat das Bundesverfassungsgericht dieses Jahr der Bundesregierung hinter die Ohren geschrieben, dass sie nicht aus Gutdünken Schwule und Lesben kriminieren darf. Nämlich bei eingetragenen Lebenspartnerschaften dürfen bei der Grunderwerbsteuer und beim Familienzuschlag nicht diskriminiert werden. Und Karlsruhe hat deshalb zwei schwarz-gelbe Gesetze, die Homopaare nur halbherzig gleichstellen, als Verstoß gegen das Grundgesetz gewertet. Zuvor war die schon in anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Erbschaftssteuer, geschehen. Zudem hat sich in diesem Jahr die Entscheidung zum 10. Mal gejährt, dass auch eine völlige Gleichstellung der Lebenspartnerschaft mit der Ehe nicht gegen die Verfassung verstößt. Und auch das Adoptionsverbot wackelt nach einer Anhörung im Dezember. Kaum zu glauben, dass Karlsruhe noch 1957 das Verbot von Homosexualität für verfassungsgemäß erklärt hatte. Heute ist Karlsruhe dagegen die treibende Kraft hinter der Gleichstellung, obgleich die Bundesregierung noch immer stur an der Restdiskriminierung festhält. Im nächsten Jahr dürfte dann auch die Ungleichbehandlung bei der Einkommensteuer fallen.
Aufsehen erregte auch die Abschaltung des Jahres, Kreuz.net. Seit Jahren hat uns die christliche Nachrichtenseite Kreuz.net beschäftigt, die gegen Schwule und Lesben als Homo-Ideologen, unzüchtige und degenerierte Menschen vorgegangen ist. Erst die Hetze gegen den verstorbenen Entertainer Dirk Bach, jetzt brennt er in der ewigen Homo-Hölle, brachte das Thema in den Mainstream. Anfang Dezember wurde die Seite dann abgeschaltet. Nach einer von der Szene mit Spenden und Hinweisen unterstützten Initiative des Bruno Münder Verlags, zwar hetzten einige der Autoren weiter, aber Staatsanwaltschaft und Verfassungsschutz sind den Homo- und Judenhassern auf der Spur. Besonders verwerflich hat sich mal wieder die deutsche katholische Kirche verhalten. Nach halbherzigen Distanzierungen gibt sie einem Priester, der wiederholt begeistert auf dem Portal gepostet hat, einen kleinen Klaps auf den Finger und attackiert stattdessen Kreuz.net Gegner, weil diese einen Vernichtungswillen an den Tag legen würden. Verkehrte Welt.
Und es gab übrigens auch den Abschied des Jahres. Norbert Geis. Gott sei Dank, der ewige Homohasser bestimmt nicht mehr mit, was in unseren Gesetzen steht. Anfang November erreichte uns die Nachricht, dass selbst der CSU, der Schaffmacher Norbert Geis, zu peinlich geworden ist. Er verlor seinen Wahlkreis bei der innerparteilichen Wahl, ironischerweise gegen die Kreisvorsitzende der Frauenunion. Über Jahre bestimmte Geis als rechtspolitischer Sprecher von CDU und CSU den homofeindlichen Kurs der Konservativen mit. In dieser Position bezeichnete er Homosexualität als Perversion und beschimpfte Befürworter der Gleichstellung als Marxisten, die nichts aus der Geschichte gelernt haben.
Nun wollen wir aber mit ein klein wenig Musik weitermachen und der Titel passt ganz gut zu einem neuen Format, das wir starten werden im März, April, Hartmut, nämlich Call Me Maybe. Was wird denn das für eine Sendung sein?
So Call Me Maybe. Es wird eine Sendung sein, wo wir hier zur Verfügung stehen und die Leute uns anrufen können in der Sendung und wir werden mit ihnen locker plaudern.
Das heißt, wir machen so ein bisschen wie bei Domian. Wir sitzen hier im Studio, Hartmut und ich. Die Telefone sind geöffnet, ihr könnt uns anrufen und wir werden einen Rahmen vorgeben, über den wir gerne mit unseren Zuhörern reden wollen. Wir spielen viel gute Musik und je nachdem, wie viele Leute anrufen, mehr oder weniger Musik. Und das ist ein Projekt, das ist ein Pilotprojekt und wir sind sehr gespannt, ob es angenommen wird und über was wir so alles reden werden. Und ich hoffe, ihr lieben Zuhörer, seid dabei und unterstützt uns dabei ganz großartig. Jetzt geht's aber erstmal musikalisch mit Call Me Maybe weiter von Carly Rae Jepsen.
Die Schwule Welle hier, Radio Dreieckland, 102,3 Megaherzchen und mit unserem ersten Studiogast für das Jahr 2013 mit Robino. Hallo Robino.
Hallo Dieter.
Erklärst du unseren Hörern, die dich vielleicht in der vorigen Sendung, in der ersten Premierensendung der Tubas-Reihe nicht gehört haben sollten, wer bist du, wer ist Robino?
Robino ist ein junger Mann, hoffe ich zumindest, der die Kampagne Stopp Homophobie macht.
Okay, also ich kann bestätigen, ein junger Mann sitzt vor mir. Da brauchst du nichts hoffen, das ist so, das ist Fakt.
Das ist gut.
Okay. Du machst die Kampagne Stopp Homophobie. Was ist das? Was stelle ich mir darunter vor?
Stopp Homophobie ist eine Kampagne, die jetzt im Moment gerade wieder sehr auf Facebook dafür kämpft, dass einfach die homosexuellen Menschen, egal ob männlich oder weiblich, akzeptiert werden, vollkommen akzeptiert werden, auch gerade im Bereich von Jugendlichen, Schülern. Das liegt mir besonders am Herzen, gerade im Bereich der Schüler.
Und wie läuft das? Wie machst du das? Wie geht das zu Gange?
Ja, wie gesagt, eben über Facebook. Da habe ich eine Facebook-Seite www.facebook.com/stopphobie. Da kann man auch gleich Gefällt mir klicken. Dort poste ich viel aus der schwulen Welt, was eben viel homophobe Sachen beinhaltet. Dann gibt es verschiedene Schülerveranstaltungen, zum Beispiel Stopp Homophobie jetzt Cinemax, das Sebastian eben schon angesprochen hat mit dem Björn Haschke aus dem Cinemax, das jetzt auch wieder wiederholt wird in diesem Jahr. Es gab eine Plakatkampagne im vergangenen Jahr. Also ich kämpfe schon auf verschiedene Arten und Weisen gegen die Homophobie.
Und wie kann man dich dabei unterstützen?
Man kann zum einen gleich mal Gefällt mir klicken auf der Facebook-Seite. Man kann natürlich einen Teil des längsten Banners gegen Homophobie sponsern, wenn man möchte. Das ist ein Riesenbanner, das es werden soll. Aktuell sind es 40 Meter, das gedruckt werden können. Ist damit auch das längste Banner gegen Homophobie weltweit. Sowas gab es noch nie. Auf dem Menschen zu sehen sind, die eben mit einer bestimmten Position, Handposition zeigen, dass sie gegen Homophobie sind. Da kostet ein Banner Stück 2 Meter 20 Euro.
Kann man sich also beteiligen und seinen Beitrag dazu leisten?
Sehr gerne.
Was hat denn die Kampagne deiner Erfahrung nach so im letzten Jahr bewirkt? Hast du Resonanz bekommen?
Ich habe sehr viel Resonanz bekommen, gerade wenn ich jetzt mal durch die Facebook Nachrichtigungen klicke. Es kamen eben viele Rückmeldungen. Ich wurde damals gefragt, ja, kannst du mir Tipps geben, weil es bei dir ja damals auch nicht so einfach war. Wie kann ich mich outen? Wie kann ich mit den Problemen in meiner Familie umgehen? Und da bekam ich auch relativ viele Rückmeldungen, dass ich ihnen geholfen habe mit den ganzen Sachen. Es gab auch mal so eine Zeit, da habe ich die Kampagne ein bisschen ruhen lassen, als es mir gesundheitlich nicht so gut ging. Da hatte ich eine Mandelentzündung. Und dann hatten viele auch Angst, dass ich damit aufhöre. Und dann kam halt gleich eine Nachricht, ja, bitte hör nicht auf, du, wir brauchen deine Kampagne und du hast uns Mut gemacht. Und eben auch der Person, sich zu outen. Und auch im Bekanntenkreis habe ich viel mitbekommen, dass sie jetzt dann doch eher pro Homo sind. In Anführungszeichen.
Das ist doch wunderbar. Einmal 180-Grad-Wendung hier, ja, womöglich. Was war denn so für dich das besondere Highlight des vergangenen Jahres bei der Aktion?
Es war Stopp Homophobie at Cinemax. Es war natürlich die größte Aktion, die Stopp Homophobie hatte. Natürlich mit einem Zeichen, dass Homophobie halt doch noch existiert. Es haben verschiedene Schulklassen abgesagt, eben aus dem Grund, dass Eltern sich mit den Klassen in Verbindung gesetzt haben, mit den Klassenlehrern, dass man die Schüler nicht zu so einer Veranstaltung schicken möchte.
Kann man kurz nochmal erklärt, was war das? Wie lief die Veranstaltung ab? Ihr habt einen Film gezeigt im Cinemax, das bietet sich an bei einem Kino, und dann eine Podiumsdiskussion hinterher mit den Schülern, richtig?
Eine Diskussion gab es nicht richtig. Es gab eben ein kurzes Gespräch, eine kurze Anmoderation, Abmoderation und Infostände vor und nach dem Film Prayers for Bobby. Und bei einem der Infostände von den Rose Kids fiel dann zum Beispiel auch mal das Wort, ja, Schwule sind, oder der Satz, Schwule sind ekelhaft. Hm. Und wir finden ekelhaft, dass ihr jetzt heute hier seid. Ich habe das dann vor der ganzen Klassengemeinschaft angesprochen und dann waren sie ganz schön kleinlaut. Und nach dem Film haben sie sich entschuldigt.
Ja, das ist doch wunderbar. Das war ein voller Erfolg. Ja. Was steht denn jetzt für dieses Jahr an bei dir?
Zum einen wieder Stopp Homophobie at Cinemax. Da wiederholen wir das Ganze nochmal, nur eine Nummer größer. Es sind jetzt auch schon 3 Schulklassen angemeldet, also schon mal eine mehr. Und was ich jetzt noch nicht sicher sagen kann, aber also als kleine Vorgeschichte, Stopp Homophobie wird die Plakatkampagne jetzt nochmal eine Nummer ausweiten. Ich habe einen Geldgeber gefunden, der um die 2000 Euro geben wird, sehr wahrscheinlich. Und das bedeutet, wir gehen in verschiedene Städte.
Also raus aus dem badischen Freiburg. Hast du schon eine Stadt im Visier?
Stuttgart.
Stuggi.
Stuttgart und viele Dörfer. Die Dörfer, die sind mir ganz wichtig.
Und alles, was dazwischen. Ja, die Dörfer sind ja vielleicht auch eher noch so die Keimzelle der Homophobie, ne?
Genau.
Was man so mitbekommt. Du hast ja noch was anderes vor, habe ich gelesen. Du planst ein Event im ganz großen Stil, den Prison of Terror.
Das Prison of Terror. Ja, dass du mich da ansprichst, da bist du ganz schön mutig, denn ich kann auch zum Zombie werden. Ja, das Prison of Terror, das ist in Bad Säckingen vom 26. bis zum 28. April 2013, jeweils abends mit vielen Darstellern der Horror Nights, Staring Mark Terenzi oder Terenzi Horror Nights, wie es vielen im Begriff ist, aus dem Europapark. Mhm. Es werden so in Anführungszeichen die kleinen Horror Nights unter der Saison im April eben in einem alten Gefängnis in Bad Säckingen.
Und wie seid ihr denn da drauf gekommen?
Aber ich war Darsteller bei den Horror Nights im vergangenen Jahr, habe den Basti dann auch live erschrecken dürfen. Ich glaube, der ist dann ganz schön auf den Boden gekrochen, als er mich erkannt hat.
Zu Boden gegangen, der Arme.
Ja, er hat geschrien. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, ja, es ist ja schade, dass es erst in einem Jahr weitergeht.
Mhm.
Und dann haben wir uns überlegt, ja, wo könnte man denn was aufziehen? Und dann kam gleich der Vorschlag, ja, in einem alten Gefängnis in Bad Säckingen. Und wenn alles klappt, das weiß ja noch kaum jemand, dann wird es auch zu den Terency Horror Nights Off-Saison 2014 hier im südbadischen Raum.
Aha, guck an. Also dauert noch ein bisschen, die Planung läuft, aber es ist noch nicht richtig in trockenen Tüchern, in trockenen Leichentüchern, oder?
Nee, in nassen Leichentüchern. ich bin übrigens ein Zombie-Clown.
Ein Zombie-Clown. Ja, das gab es ja auch schon mal. Da hatte ich auch mal, da habe ich auch Erinnerungen dran, dass es bei der Historix-Tours, die wir hier auch hier in Freiburg hatten, zum Thema, wie hieß nochmal die Nacht? Halloween. Da gab es auch einen Clown, der ganz schön Schrecken verbreitet hat. Ich meine, viele Menschen haben ja irgendwie Ängste vor Clowns. Das ist ja wohl auch nicht so ganz untersucht, aber das kann man sich ja dann mal angucken, wenn man möchte, und prüfen, ob man da eine entsprechende Veranlagung hat, im Gefängnis von einem Clown erschreckt zu werden. Okay, wunderbar. Vielen Dank für dein kleines Interview eben. Und wir hatten dich ja eben, wie schon gesagt, schon einmal zu Gast im Studio. Und das machen wir mit unseren Gästen auch ganz gerne. Du erschreckst die Menschen als Zombie. Wir bitten sie um einen Stationer.
Da warst du da bei uns, Naturversendung, wie wir ja schon erwähnt hatten. Und Dieter hat es angesprochen, wir bitten immer unsere Gäste nach der Sendung, uns einen Stationer einzusprechen. Im Sinne von, hallo, ich bin XY von der Aktion XYZ und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland. Das haben wir auch bei dir gewinnen und du hast gesagt, natürlich mache ich. Und du hast dich super geschlagen. Aber interessant ist dabei, dass ein Versuch so witzig war, dass wir ihn gerne hier als Versprecher abspielen würden. Du wolltest sagen, hallo, ich bin Rubino Zepp von der Aktion Stopp Homophobie und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland. Du hast aber de facto bei diesem Versuch etwas anderes gesagt. Und was du gesagt hast, hören wir, nachdem wir jetzt erstmal den Original
genau, das
Stationer hören.
Das Richtige kommt zuerst.
Das Richtige.
Und das machen wir ja zu heute nochmal, dass wir Outtakes senden und lustige Versprecher. Und Rubino macht jetzt so netterweise den Anfang.
Ich bin Rubino Zepp von der Kampagne Stopp Homophobie und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland. Ich bin Rubino Zepf von der Kampagne Stopp Homo Scheiße.
Herzlich willkommen zurück bei der Schwulenwelle auf Radio Dreieckland. Heute mit unserem Jahresrückblick zum Jahr 2012 in unserer ersten Sendung im Jahr 2013. Wir haben in dieser Sendung auch eine Besonderheit, nämlich die Versprecher des Jahres 2012. Und das waren dann doch einige.
Pleiten, Pech und Pannen für Erwachsene.
Das gehört dazu. Für uns besonders lustig. Wir hoffen, für euch auch. Starten wollen wir mit meinem verehrten Kollegen Basti.
Basti, oh mein Gott,
hatte nämlich die Anmoderation gemacht in einer Sendung und auf einmal ist etwas passiert, das ganz unerwartet war, denn es startete Musik, die nicht starten sollte. Und wie dann Basti reagiert hat, das hören wir jetzt.
Guten Abend da draußen in den Reichweiten von Radio Dreieckland und das wollten wir nicht jetzt machen.
Ja, das wollten wir nicht, so nicht, aber sowas passiert halt. Und es gibt noch ein paar andere nette Versprecher, die jetzt insbesondere im Rahmen der Veranstaltungshinweise zum Beispiel ja immer mal gerne passieren. Sollen wir die uns mal einfach mal so hintereinander weg anhören?
Gerne.
Hören wir mal rein.
Und am Freitag, wer uns nochmal hören möchte, die Wiederholung von unserer Sendung ist zum Nachhören mit Live-Charakter.
Ja, und wer das Tanzbein schwingen möchte, das Wulespische Tanzkreis @Tanzschule Gutmann.
Ja, siehst du, Dieter, ich habe sie ja schon tausendmal gesagt, in deinem Alter ist Kaffee nichts mehr für dich, aber du lässt ja nicht auf dich hören. In dieser Sendung haben wir nämlich zwei Verlosungen. Wir hauen Karten und Gästeliste blitzt, äh, Gäste, Gästeliste.
Plätze.
Plätzchen, genau.
Denk an Weihnachten.
Plätzchen hauen wir heute nicht raus, aber ganz viele Tickets und Plätze auf der Gästeliste.
Ja, die berühmten Gästeliste-Plätze. Da haben wir lange dafür geübt, gell, Sebastian, bis du das richtig fehlerfrei rausgekriegt hast.
Ich muss es heute immer noch üben. Vor jeder Sendung stelle ich mich vorm Spiegel und übe Gästeliste-Plätze.
Okay. Was habt ihr denn sonst noch?
Wir waren ja, wie wir vorher schon angesprochen hatten, auch vor Ort auf dem Schwulestance, auf der Waldsee-Party. Und da haben wir mit zunehmendem Alkoholkonsum auch zunehmenden Schwachsinn geredet.
Wir trinken keinen Alkohol.
Dann war es irgendetwas im Wasser. Ich weiß nicht, was es war, aber was dabei rauskam, ist sehr witzig zu hören, aber als Schwachsinn einfach auch zu betiteln.
Das ist natürlich auch stressbedingt, muss man dazu sagen. Aber das, die Vorortreports haben halt den Vorteil, man kann sie hinterher schneiden. Das heißt also, in der Sendung hörte sich das dann alles ganz, ganz harmlos an.
Von dieser Stelle, er sitzt nämlich gerade, beziehungsweise steht hinter den Schallplatten und fuchtelt wie ein Bilder. Willst du denn interviewt werden? Komm nur her, komm nur her. Ja, ja. So.
Lieber Dieter, bitte schneide diese Pause. Was wollte ich sagen? Moment.
Ich will jetzt singen. Moment. Thüringer Klöße, die mag ich sehr. Sie schmecken mir am besten.
Wir hatten sehr viel Spaß bei dieser Sendung. Aber es gab ja noch einen anderen Vorortreport, nämlich den im Tabu. Und da muss ich gestehen, das habe ich versaut. Da hatte ich nämlich irgendwie völlig den Begriff Diskothek vergessen.
Ich würde nicht versaut sagen. Du hast uns eine Freude bereitet, da wir es heute hören dürfen.
Ja, okay, natürlich. Ich würde sagen, ich hatte damals so die glorreiche Idee, als wir in Offenburg noch im Auto saßen und uns warm moderiert haben für die kommenden Interviews im Tabu Gay Club. Da wollte ich schon mal so eine Ansage machen, so eine Anmoderation, und ja, das ist dann dabei rausgekommen, und direkt im Anschluss hören wir dann noch eine kleine Zusammenstellung aus den lustigen Versprechern, die während des Abends entstanden sind. Also zuerst die Anmoderation.
Das Tabu ist ein tabuloses Restaurant? Nein, Quatsch, eine tabulose Diskothek. Oh Gott, das schneiden wir dann jetzt, ja?
Ich will nicht schneiden.
Wir senden alles. Immerhin sind wir Schwaben. Also
wir senden also alles und in voller Länge.
Ich dachte, eine Schneidung wäre eh verboten.
deswegen senden wir in voller Länge.
Ja. Ah. Okay.
Wir müssen uns da quasi gedanklich vorstellen, wir sind runtergekommen, haben uns ins Getümmel gestoßen und dann reden wir mit Ralf.
Unser erster Interviewpartner heute Abend beim Tabu. Bla bla bla. Und es gibt ja hier im Tabu noch eine ganz andere wichtige Person, nämlich den Ottmar. Der Ottmar hat das Tabu gegründet und aufgebaut. Was habe ich denn für eine Frage gestellt?
Ich habe keine Ahnung mehr.
Wenn hier auch dauernd jemand reinredet, stimmt, den Tanten.
Moment, Julia, warte.
Ja, ja. Lass uns was trinken.
Überprüf mal, ob du es gut zu hören bist, weil du sprichst extrem leise, also für außen betrachtet.
Ich habe das ja schon mal gemacht, Dieter.
Wir haben ja auch noch normale Beleuchtung.
Was? Sowas gibt's hier?
Ja. Das ist ja, dass die Putzfrau den Dreck findet.
Aber nur deswegen.
Ja, ja.
Schon klar. Ich beginne jetzt einfach mal. Ich versuche mal irgendwie was einzureden. Was? Wir schneiden im Nachhinein immer sehr viel raus, ja.
Haben wir im Seefeld rausgeschnitten? Ich weiß gar nicht wirklich.
Ich dachte, das, was wir rausgeschnitten hätten, wäre nicht mehr da, aber ich höre es ja gerade. Vielen Dank.
Gerne. Immer wieder gerne.
Wir hatten aber noch weitere Versprecher in unserer, beziehungsweise diese Versprecher sind entstanden bei der Vorbereitung der schwulen Sommercamp-Sendung. Und das war eh sehr verwirrend, Hartmut, denn wir waren ja am 25. August auf dem Sommercamp, haben die Sendung produziert, wann war
Oktober,
die denn?
Anfang Oktober
und haben sie gesendet.
Anfang November,
weil wir da alle gar nicht da waren. Da waren wir dann Richtung London schon auf dem Weg,
richtig.
Teilweise.
Zur Recherche für die Musical-Sendung.
Und da dachten wir doch, Mensch, da machen wir doch eine witzige Sache draus, eine witzige Anmoderation. Und da bist du teilweise dann auch durcheinander gekommen. Und aber auf dem schwulen Sommercamp hatten wir auch ein paar Versprecher, beziehungsweise ein paar Aufnahmen, die dann im Nachhinein dann doch ganz lustig sich anhörten. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Danach geht's dann aber weiter. Was sagt der Herr Kapellmeister? Was kommt dann?
Danach kommen wir zu Psy und seinen Gangnam Style, den uns damals der Basti aus Tel Aviv mitgebracht hat. Da kannte das Ding in Deutschland noch keiner und er hat uns das dann auf YouTube gezeigt und wir standen nur völlig ratlos drum und dachten, was ist das denn?
Dann hören wir gleich Psy, Gangnam Style, aber davor, wie gesagt, die Versprecher der Sommercamps-Sendung.
Zum Abschluss und um die Ehre zu retten, eine Richtigstellung. Nackt bin ich nie vor einem Hund weggelaufen. Und hier die Outtakes. Hallo da draußen in den Reichweiten von Radio Dreigland. Willkommen bei der Schwulenwelle am Donnerstagabend, 8. November 2012.
Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber wir haben doch heute in Wahrheit Sonntag, den 8. 7.
Hallo? Hallo, hallo, hallo?
Hallo, hallo.
Hallo?
Ja, bis jetzt echt super Ausbeute. Also hat sich total gelohnt, hier hinzufahren. Hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, das ist, ne? Wie in der Werbung. Wie in der Werbung vom Reich. Wie bei Penny. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, so eine super Ausbeute hier. Und das zu so günstigen Preisen. Komm, Emma, lass uns weitergehen. Oder irgendwie so. Ja.
Stefan hat mal wieder reingebrüllt.
Sebastian!
Mana. Mana. Mana.
Der Hartmut singt.
So, heute haben wir eine echt volle Sendung und noch einen Gast haben wir hier bei uns im Studio, der uns bald ein gerne gehörter wiederkehrender Gast sein soll. Hier im Studio ist nämlich der Alex. Hi, Alex.
Ja, hallo Hartmut, hallo alle zusammen.
Und Alex, wie fühlst du dich hier bei uns im Studium?
Ach, sehr gut. Ihr macht es einem so gemütlich hier, dass man irgendwie glatt vergisst, dass noch ein paar Leute draußen zuhören.
Ja, es ist ja auch nicht so unwichtig, dass du dich hier wohlfühlst, da du ja bald in den nächsten Wochen und Monaten uns öfters besuchen kommen wirst. Du bist nämlich ein Fan des Eurovision Song Contest und schaust ihn dir in aller Regel sogar nicht nur daheim auf dem Sofa an, sondern du reist auch fast jedes Jahr dorthin. Wie kam es denn zu dieser Leidenschaft?
Das ist eigentlich schwer zu sagen. Das war einerseits meine Jugendphase, als Deutschland in den 70er, 80er Jahren so mit Titeln von Irene Shear, Chingis Khan, Katja Epstein, Lena Waleitis oder natürlich auch Nicole angetreten ist. Und aus dieser Zeit sind mir dann auch so einige ausländische Beiträge, wie zum Beispiel Making Your Mind Up von Buckfest, What's Another Year von Johnny Logan und einer meiner wirklichen Favoriten, Digilu, Digilay von den Harrys, auch ein schwedischer Siegertitel von 1984. In Erinnerung geblieben. Dann ist es aber erstmal ein bisschen ruhig geworden und ich habe den Grand Prix, wie ihn viele ja immer noch nennen, nicht mehr so verfolgt. So langsam angefangen, das Geschehen wieder aktiv zu verfolgen, habe ich dann Ende der 90er Jahre, als Deutschland eher mit etwas skurrileren Beiträgen in Erscheinung trat, wie zum Beispiel Gildo mit Gildo hat euch lieb oder Hartmut, das ist glaube ich dein Favorit, Stefan Raab mit Vater hatte Dude da.
Ja, hatte was gehabt.
Aber um ehrlich zu sein, bin ich nicht wirklich so ein Hardcore-Fan, der sich alle Fakten und Titel und Geburtsjahre und Jahreszahlen und so weiter parat hat. Mich fasziniert am Eurovision Song Contest einfach auch die ganze Atmosphäre drumherum, dieser internationale Zirkus und so halt die kleinen Anekdoten und Geschichten und Skandale, die es halt da in dem Zusammenhang auch gibt.
Und wo warst du schon überall dabei?
Also wo ich wirklich vor Ort war, das hat begonnen 2007 in Helsinki, dann in Oslo 2010 und was natürlich dann selbstverständlich war, 2011 in Düsseldorf und das war auch das erste Mal, dass ich mir das volle Programm gegeben habe. Das heißt alle Sendungen, also es gibt ja, was nicht jeder weiß, erstes Halbfinale, zweites Halbfinale und eben die Finalsendung und alle drei dann live in der Halle und das war zu dem Zeitpunkt, also bis 2011 die größte Halle, die für sowas benutzt wurde und das war dann schon wirklich ein beeindruckendes Erlebnis.
Klingt toll. Und letztes Jahr warst du auch dort?
Nein, ich hatte es mir ehrlich gesagt überlegt. Also ich meine, in der Euphorie in Düsseldorf, gleich am gleichen Abend, ja, Baku, schon mal offen nachgeguckt auf der Landkarte, wo das überhaupt liegt und gesagt, da muss man hin. Aber nachdem das alles rauskam, dass es etwas komplizierter wird, dass das Ganze auch mehr eine Propaganda-Veranstaltung werden soll für das Regime in Aserbaidschan, und auch diese ganze Visumsgeschichte, Ticketgeschichte immer komplizierter wurde, habe ich mich dann entschlossen, das nicht zu unterstützen vor Ort, sondern das mir daheim anzutun.
Aber du hast es dir daheim angetan.
Ja, und es war insgesamt auch eine schöne Veranstaltung, aber ich wollte mir einfach den ganzen Stress vor Ort nicht antun.
Was gab es da also alles, was dich so aufgeregt hat und was du nicht unterstützen wolltest?
Ja, wie gesagt, das Ganze war ein bisschen als Propaganda-Veranstaltung angelegt, mit der Aserbaidschan einfach so mal über die Menschenrechtsverletzungen hinwegtäuschen wollte und zeigen wollte, das ist doch alles nicht so, wir sind ein weltoffenes Land und so weiter. Aber im Hintergrund hat man dann gemerkt, dass eben genau dies doch nicht stattgefunden hat. Das ging schon damit los, dass die Frau des Staatspräsidenten gleichzeitig die Chefin vom Organisationskomitee ist und im Prinzip Entscheidungen, die getroffen wurden, halt einfach mal überstimmt hat und gesagt hat, nee, das machen wir ganz anders. Ein Beispiel sind zum Beispiel, vor den einzelnen Beiträgen kommen immer sogenannte Postkarten, das sind so kleine Einspielfilme und da war es eigentlich immer Tradition, dass die international auf die einzelnen Teilnehmerländer hinweisen und so einfach eine Verbindung der verschiedenen teilnehmenden Ländern darstellt. Und das wurde auch so erstmal gedreht von den Produzenten und dann kam eben das Organisationskomitee, hat gesagt, nee, so machen wir es nicht. Und daraus wurde im Prinzip im Endeffekt 42 Werbefilme für Aserbaidschan und der ganze internationale Flair war eigentlich dahin.
Ging das denn so einfach oder konnte der ESC da nicht eingreifen?
In irgendeiner Form? Ja, das wirft man der EBU, also der European Broadcasting Union, etwas vor, dass sie da so sich passiv verhalten hat und nicht stärker dagegen vorgegangen ist und das einfach zugelassen hat.
Ja, es gab ja wenig dann irgendwie, die was protestiert haben. Ein bisschen was hat ja unsere deutsche Anke gemacht. Was war da nochmal los?
Ja, die hatte eigentlich, war die Einzige, die den Mut hatte, in der Live-Sendung etwas zu sagen. Ich kann das gerne mal zitieren. Und zwar war Anke ja unsere Jurypräsidentin und hat also die Punkte für Deutschland verlesen und hat dann, bevor sie angefangen hat, ich habe jetzt einfach hier mal die deutsche Übersetzung, also ich zitiere, heute Abend konnte niemand für sein eigenes Land abstimmen, aber es ist gut, überhaupt wählen zu können und es ist gut, eine Wahl zu haben. Viel Glück auf deinem Weg, Aserbaidschan. Europa schaut auf dich. Und so ein bisschen ist eine Schockstarre dann eingetreten. Also es hat keiner so richtig kommentiert in dem Moment, weil eben niemand das erwartet hat.
Ja, also war es sehr mutig von Anke Ecke-Kirger auf jeden Fall gewesen. Oder wärst du das, war das sehr mutig oder hättest du da richtig Ärger bekommen können?
Also Anke persönlich vermutlich nicht, aber es hätte eventuell die deutsche Delegation Ärger kriegen können. Aber ich glaube, der EBU war das so peinlich, dass sie selber so passiv geblieben ist, dass sie einfach das Ganze totgeschwiegen hat.
Aber es gab auch positive zu vermelden letztes Jahr. Es gab einen Siegertitel, es gab einen erfolgreichen deutschen Beitrag. Was hältst du vom Siegertitel, was hältst du vom deutschen Beitrag?
Also ich persönlich musste mich ehrlich gesagt in den Siegertitel von Loreen erstmal reinhören. Lange Zeit hieß es auch, es gibt keinen klaren Favoriten. Und plötzlich, kurze Zeit vor dem eigentlichen Wettbewerb, haben alle nur noch von Euphoria, also dem zukünftigen Siegertitel gesprochen, dass es, man einfach sagen kann, es war ein Sieg mit Ansage. Also wenn man sich so rumgehört hat, war eigentlich das Ganze schon vorher klar. Also mich hat es etwas verwundert, aber da fragt sich immer, haben jetzt die Medien und die Fafo, also das beeinflusst, dass dann alle das gewählt haben oder andersrum, war zuerst Huhn oder Ei. Aber na gut, also mir hat es im Endeffekt doch gefallen. Es ist ein Titel, den man jetzt, also ich glaube, Siegertitel, den man am häufigsten hört, im Nachhinein immer wieder beim Radio, selbst beim Einkaufen, im Supermarkt und sonst was läuft dieser Titel, was normalerweise bei Eurovision-Titeln, außer bei den Deutschen, eigentlich nicht so der Fall ist.
Wie fandst du den deutschen Titel von Roman Lob?
Gut, der hat mir natürlich sehr gut gefallen. Da habe ich auch in der Vorentscheidung immer schön dafür gestimmt. Das Auge stimmt ja mit. Und eigentlich können wir auf den 8. Platz ganz stolz sein. Aber was ich auch toll fand, war in der Vorentscheidung, die Ornella De Santis war eigentlich auch eine würdige Zweite, weil gerade wir hier in der Region, eine Partnerin tritt häufig im Europapark, im Globe Theater auf und so weiter. Also wäre auch eine nette Vertreterin gewesen. Aber wie gesagt, ich bin mit Roman Lob und dem 8. Platz sehr zufrieden.
Gab es was Schönes Skurriles eigentlich letztes Jahr?
Also am skurrilsten fand ich eigentlich immer noch die russischen Omas, die auch gleichzeitig mit ihrer Party for Everybody einen Rekord aufgestellt haben, nämlich mit der ältesten Teilnehmerin mit 86 Jahren, die da auf der Bühne stand. Und ich glaube, zusammen waren da über 400 Jahre auf der Bühne.
Bombastisch. Bevor wir gleich auch ein bisschen Ausblick auf nächstes Jahr wagen, hören wir vielleicht mal den Siegertitel noch an, den wir letztes Jahr gehört haben. Wenn du magst, kannst du ihn ja mal ansagen, Alexander.
Ja, kann ich gern machen. Ich habe ihn ja schon erwähnt. Hören wir also nun Loreen mit dem Siegertitel vom Eurovision Song Contest 2012, Euphoria.
Hier ist die Schwule Welle in Freiburg auf Radio Dreieckland. Bei der Gelegenheit vielen Dank für die vielen Grüße, die wir kriegen im Chat und die wir anderweitig hier bekommen. Unter anderem auch von der Eskorte von Sebastian aus Heidelberg, der vielleicht unser weitest, der Hörer, der am weitesten weg ist, sein könnte. Aber wenn jemand noch für ein bisschen weiter weg hört, möge uns schreiben. Wir würden gerne mal wissen, wie weit man uns hört. Ja, wir haben den Alex hier und wir wollten nur einen kleinen Ausblick noch auf den ESC in diesem Jahr wagen. Wo findet denn dieses Jahr statt, Alex?
Der findet im schwedischen Malmö statt, da ja Schweden letztes Jahr gewonnen hat. Mhm. Spötter sagen ja, Malmö, das wäre ein Vorort von Kopenhagen, da es ja genau am gegenüberliegenden Ufer des Öresund liegt. Vielleicht auch einer der Gründe, warum man sich für Malmö entschieden hat, weil man durch die Öresundbrücke die Infrastruktur beider Städte nutzen kann.
Und läuft deine Vorbereitung alles gut momentan? Hast du ein gutes Gefühl, dass es alles funktionieren könnte oder gibt es da schon Probleme?
Meine oder die von den Organisatoren?
Organisatoren.
Okay. Na, angefangen hat sie eigentlich damit, dass sie eine ganz neue Regel eingeführt haben. Nämlich bisher wird ja die Startreihenfolge immer ausgelost. Mhm. Und die Produzenten haben es gesagt, ja, wir produzieren ja hier eine große Show. Da wollen wir auch entscheiden, in welcher Reihenfolge die Titel gespielt werden, damit man das dramaturgisch und so weiter künstlerisch schön sortieren kann. Und das hat natürlich schon mal einen Aufschrei gegeben, weil damit Manipulation Tür und Tor geöffnet wird. Zumal zum Beispiel die Startnummer 1 eine sehr unbeliebte Startnummer ist. Und wenn die jemand zugewiesen kriegt, fragt er sich natürlich, warum gerade wir. Und so gab es viele kleinere Querelen, die im Vorfeld schon für etwas Verstimmung gesorgt haben.
Es gab auch Rückzüge, habe ich gehört, ne? Aus der Türkei?
Ja, am Anfang hat man befürchtet, dass es wirklich ein Mini-Wettbewerb werden wird, weil man ganz viele Hiobsbotschaften gehört hat. Es ist nicht ganz so schlimm gekommen. Also explizit aus finanziellen Gründen zurückgezogen haben sich zum Beispiel Portugal, was sehr schade ist. Mhm. Die waren überhaupt erst dreimal nicht dabei in der ganzen Eurovisionsgeschichte. Und zurückgezogen haben sich auch Bosnien-Herzegowina und die Slowakei ebenfalls aus finanziellen Gründen.
Wo kriegt Serbien die Punkte her?
Das ist schon eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob die Kroaten dabei sind, müssen wir nochmal nachschauen. Und was sehr auf Unverständnis gestoßen hat, ist der Rückzug der Türkei, weil die nämlich aus Protest zurückgezogen haben, weil sie zum einen mal gegen die sogenannte Big Five-Regel protestieren wollten. Das heißt, die großen Länder wie Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und das Vereinigte Königreich sind immer fürs Finale qualifiziert. Unverständlich aber deswegen, dass diese Regel gibt schon seit 1997, warum sie jetzt erst dagegen protestieren. Und das andere ist, dass sie gegen diese 50%-Regelung Jury Televoting protestieren, die es aber auch schon seit 2009 gibt. Und interessanterweise ist die Türkei eigentlich vergleichsweise erfolgreich, hat es bis auf einmal die letzten Jahre immer ins Finale geschafft und hat da einen 7., 2., 4., 1. Platz und so weiter. Also man versteht nicht wirklich, was die Gründe sind.
Das könnte halt auch politischen Hintergrund haben, ne? Dass so ein extrem verwestlichter Veranstaltung wie der Eurovision Song Contest in der derzeitigen Regierung nicht so wohl gelitten ist.
Könnte auch sein, aber
man weiß es eben nicht
und es überrascht halt einfach der Zeitpunkt.
Aber es gibt ja auch für das nächste Jahr einen weiteren Skandal, der nicht so weit entfernt ist wie die Türkei. Hier unsere Schweizer Kollegen haben doch da was am Start, oder?
Die Schweizer haben die Halsarmee zu ihrem Sieger erkoren und das Problem ist nun, dass die EBU, also die Broadcasting Union, gesagt hat, die Halsarmee kann A, nicht unter ihrem Namen auftreten, weil das Werbung für eine Organisation wäre und B, nicht in den Uniformen mit der gleichen Begründung. Und aus diesem Grund überlegen sie sich jetzt, wenn sie alle Regeln einhalten müssen, dass sie dann vielleicht sich zurückziehen. Aber im Moment wird noch an einem Kompromiss gearbeitet. Ende offen.
Könnten ja auch die Uniform ausziehen?
Ja, sie ist in einem... hättest du wohl gern.
Ich kenne die ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob es sich das lohnt, wenn das so eine ähnliche Zusammenstellung ist wie bei den russischen Omas, dann möchte man vielleicht besser darauf verzichten.
Zum Teil ja, aber es ist etwas breiter gestreut.
Kriegt die Bilder nicht mehr aus dem Kopf, glaube ich.
Ja, da sollten wir vielleicht auch mal den Ton dazu hören, dann können wir es vervollkommnen.
Aber auf jeden Fall wissen wir schon, dass der Alex uns viel berichten kann und wir freuen uns auch darüber, dass wir dich gewinnen konnten, dass du dieses Jahr ja beim ESC, über den ESC bei uns regelmäßig berichten wirst. Und zwar vor dem ESC, du wirst uns einige Insider-Berichte liefern und du wirst auch hinfahren und uns dann vielleicht ein paar Sachen berichten können, die dort vor Ort passieren, die wir vielleicht sonst noch nicht im Fernsehen erfahren haben.
Das werde ich auf jeden Fall, ich werde mein Bestes geben. Ich bin sogar dabei, schon etwas Schwedisch zu lernen. Und davor kommt ja auch noch der Vorentscheid, aber ich glaube, das wird jetzt den Rahmen sprengen.
Ja, aber magst du dann vielleicht die schon mal noch mal üben und noch den nächsten Titel ansagen? Was hören wir denn als nächstes, Alex?
Ja, das kann ich eigentlich ganz schlecht sagen, weil ich nicht weiß, wie der Titel dann im Endeffekt heißen wird, beziehungsweise wie die Gruppe heißen wird. Also im Moment ist noch die Halsarmee mit You and Me und ich sag schon mal, Tack, oh, hey, do.